to a photograph and
Hi Timo.
Na?
Alles klar?
Ja, und selbst?
Ja, jetzt machen wir hier schon die zweite Folge hintereinander, ne?
Wo ich dich frage, wie es dir geht oder wie du.
Und ja.
Ja, schon. Mensch. Passt noch schon. So wie letzte Woche.
Wie letzte Woche. Ich habe, was jetzt letzte Woche, ich glaube, wir haben dazwischen eine Gastfolge. Kann
das
sein?
Das kommt drauf an, zu welchem Termin wir das arrangieren.
Ja, also wahrscheinlich kommt eine Gastfolge dazwischen. Mhm. Von daher, kann das jetzt sein, dass es so.
Ja, entweder diese oder die nächste ist eine Gastfolge. Also die letzte oder die nächste wird eine Gastfolge sein.
Liebe Hörer, ihr hört, wir produzieren mal wieder auf Halde und was wir dann von der Halde als erstes runternehmen, das müssen wir mal sehen.
Nichtsdestotrotz sind wir kurz vor der 100.
Ja, richtig, das stimmt. Wir sind wahrscheinlich jetzt bei der 98 oder 99.
Ja, genau. Abhängig davon sind wir bei 98 oder 99. Das heißt, wir sind unmittelbar vor der 100.
Meine Güte.
Sprachnachrichten.
Genau, schickt was.
Schickt einfach irgendwas. Stellt uns Fragen. Könnt uns auch Glückwünsche zuschicken, wie auch immer. So. Also wir freuen
Tipps,
uns.
Tipps für den Tipp der Woche.
Wir wollen quasi unseren Hörern ein Gehör geben.
Ja.
Für die in dieser Folge.
Gut.
Deswegen Sprachnachrichten, klar können auch Textnachrichten sein, aber über Sprachnachrichten, die können wir nämlich live in der Folge abspielen.
Ja.
Ja, da freuen wir uns.
Richtig. Ansonsten, was ich das letzte Mal nicht erwähnt habe, meine Kamera ist ja von der Reparatur zurück. Mhm. Und
was hat es gekostet jetzt?
420 oder sowas.
Ja.
418,
was wurde jetzt alles gemacht?
Verschluss, Software-Update und ein Knopf.
Hör mal.
Ja.
Update gab es noch kostenlos dazu.
Gibt es das nicht automatisch?
Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja schon mal ganz cool, dass es gemacht wird.
Sie ist jetzt auf Stand 4.1. Mhm. 4.01. Keine Ahnung, wo sie vorher stand. Ich habe auch nichts gemerkt, ob da jetzt was anders ist. Ja. Von daher, alles cool an der Stelle. Und ein Knopf wurde erneuert, wo ich nicht weiß, welcher. Und dann habe ich auch nochmal gefragt, so, ja, welcher wurde denn erneuert? Ja, hier steht nur Knopf erneuert. Ich vermute, das Stellrad hinten, dieses Drehrad und Dreh- und Drückrad.
Neben dem Display.
Neben dem Display, weil das war mal zwischendurch ein bisschen schwergängig und jetzt läuft das wieder, wie es sein soll. Mhm. Ich glaube, das wurde erneuert. Und das hat dann, also wahrscheinlich wäre nur der Verschluss so knapp 400 gewesen. Mhm. Von daher, ich habe schon von anderen gehört, dass auch mal ein Verschluss auch mal 800 Euro kosten kann. Mhm. Also von daher bin ich da doch zufrieden. Und das Lustige war dann der Typ dann da bei Kanomet, sagt er so, was, wie viel Klicks hat die schon? Oh ja, ist mal gut zu sehen, so, dass man, also einfach mal gut zu sehen, was so geht mit so einer Kamera. Mhm. Ja, also die scheint also außergewöhnlich viele Klicks auf dem ersten Verschluss zu haben.
Ja.
Also mit 920.000 ist das jede Menge. Und ich habe auch nochmal nachgedacht, das ist auch wirklich eine realistische Zahl. Mhm. Wenn man jetzt mal so guckt, in Lightroom habe ich das nochmal so ein bisschen abgeglichen, das passt. Mhm. Von daher, ja, also und jetzt auf die nächsten 3-4 Jahre.
Ja, es ist ja auch wirklich spannend, weil es gibt nur solche und solche Geräte, ne? Also wir haben auch zu Hause so ein paar Beispiele, wo welche länger gehalten haben und kürzer und wo es dann auch die gleichen Modelle waren. Also von meiner Freundin, die hat zwei A7 III und eine davon, die jüngere, da war das auch, wo der Verschluss dann gehakt hat und kaputt war.
Mhm.
Und
wie viele Klicks?
Das waren nicht mal 200.000.
Mhm.
Ja. Und Also, weil die ja eigentlich mal, gab es ja mal so eine Gewährleistung, irgendwie 250.000 oder irgendwie so.
Ja, Gewährleistung nicht, aber Sony schreibt, dass sie darauf ausgelegt ist. Also, ja. Das ist so technisch, dass sie das sozusagen bestätigen können. Mhm. Aber es ist keine Gewährleistung oder Garantie, sondern einfach so, das ist die Richtung. So verstehe ich es zumindest.
Ich könnte auch gucken, weil ich hatte auch, die kann ich ja parallel machen. Ich hatte die Rechnung, habe ich ja auch bekommen. Und da, wenn das bei dir auf der Rechnung stand und ich habe das ja auch bei Carmade abgegeben, dann müsste ich das eigentlich auch hier.
Es war auf jeden Fall im, was auf der Rechnung drauf stand oder nur auf dem Kostenvoranschlag, das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie auch immer, also auf jeden Fall jede Menge und wie gesagt, also ich muss auch sagen, ich habe dann wieder gemerkt, ich meine, ich hatte ja deine zwischendurch von dir geliehen bekommen, deine A7C. Da muss ich auch sagen, das ist nicht so mein Gerät, tatsächlich. Mhm. Also die hat mir nicht so gut gefallen.
Okay, warum nicht?
Also der Sucher ist dann wirklich nochmal um einiges schlechter, weil er einfach kleiner ist und auch scheinbar weniger Auflösung hat oder sowas. Das, aber Auflösung wäre mir jetzt nicht ganz so wichtig, aber es ist einfach viel kleiner. Mhm. Und was ich festgestellt habe, wenn man blitzt, da ist immer, also diese Pause, wo das Display oder der Sucher schwarz ist, viel länger wie bei der A7 III. Viel, viel länger.
Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, siehst du?
Ja, und das ist also, man merkt, aha, das ist keine Kamera, die jetzt fürs Studio gedacht ist. Ja, was schöner ist bei der, ist natürlich klar, du hast, wenn du im Hochformat fotografierst, du kannst das Display nochmal anders klappen, sodass du das im Prinzip von oben drauf gucken kannst. Also, du hast die im Hochformat und kannst wirklich sozusagen vorm Bauch halten und du siehst das Bild. Also praktisch wie so früher dieser Schachtsucher. Ne, bei manchen Kameras, so Mittel- oder Großformat. Mhm. So das geht dann schon. Aber so diese lange Pause, die muss ich sagen, die ist mir aufgefallen, die fand ich jetzt. Ich meine, wenn ich nichts anderes kennen würde, würde ich damit zurecht, also würde ich nichts anderes kennen, alles gut. Ich bin da ja mit auch zurechtgekommen. Mhm. Gar keine Frage, ich konnte damit Bilder machen. Aber man merkt halt, naja, okay, das ist nochmal, da ist an dem einen oder anderen Punkt einfach nochmal ein Abstrich. Mhm. Ist ja auch klar, ist eine kleinere Kamera, irgendwo müssen da auch Kompromisse gefunden werden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Target von dieser Kamera Studiofotografen sind, sondern eher Leute, die was Kompaktes für unterwegs suchen oder sowas. Ne? Okay. Ja. So würde ich es jetzt betiteln. Mhm. Ne? Also man sieht, ich meine, die A7 III ist ja auch soll ja auch so eine eierlegende Wollmilchsau sein für relativ schmales Geld, die so alles so ein bisschen kann. Ja, zumindest verstehe ich die Kamera so und gut, für mich könnten sie eigentlich viele Funktionen weglassen und das Ding dann billiger machen. Nur, wo willst du dann halt einsparen, ne? Weil du willst ja ein breites Publikum letztendlich erreichen mit so einer Kamera und dann.
Aber ich verstehe auch, dass da viel drin sein muss. Das mit dem Video ist gar nicht so ein großer Punkt bei der. Ich meine, klar, die hat diesen Display, ne, dass du den dass du die als Selfie umstellen kannst, dass du dich selber siehst, was für ein Vlogging ja nicht schlecht ist. Aber die Kompaktheit an sich, das Vollformat in so eine kompakte Bauweise,
das ist das
Thema. Hauptverkaufsthema, so, ne, der Hauptpunkt. Also sie haben ja nochmal jetzt in der zweiten Generation haben sie auch nochmal eine R rausgebracht, nochmal mit mehr Megapixel, einfach für die Leute, die genau sowas suchen. Also es gibt Leute, die wollen sowas, die wollen was Kleines, die wollen was Kompaktes und das war's, ne? Also
ja, aber diese vielen Megapixel, die brauchen dann Leute, Landschaftsfotografen, die, ne, die auf Wanderung gehen oder sagen wir mal so, die zu ihrem Ziel hinwandern müssen oder sowas und dann da ihr Foto machen oder ihre Fotos und die dann hoch auflösen.
Ich würde noch nicht mal auf Landschaftsfotografen. Ich würde tatsächlich sagen, dass genau solche Leute, die bloggen, Reisefotografie in dem Sinne, dass du auch so Städtetrips hast. Das muss nicht mal mit
Landschaftsfotografie. Ja, das meine ich damit.
Reise, okay. Ja, Reise,
Reise ja. ist für mich Landschaftsfotografie.
Ja, die ist halt ein bisschen unauffälliger, ne? Sieht nicht so nach einer professionellen Kamera aus, obwohl sie schon auch viele der Funktionen hat. Mhm. Also ich müsste nur mal nachgucken, was jetzt bei der neueren Generation, da bin ich nicht so drin, ne? Was ja ein, also was die als Vorteil und Nachteil zur 7.3 hatte. Aha. Die kam ja raus, noch bevor es die 7.4 gab.
Richtig.
Der Display würde ich nicht mal, das ist Geschmackssache, dass man den klappen kann. Ich finde, am besten Vorteil kann man reden bei der R5 zum Beispiel, die beides kann zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ansonsten sehe ich das nicht unbedingt als Vorteil. So. Das ist Geschmackssache. Was sie aber, also der Vorteil neben der Kompaktheit ist, dass sie hatte dann da auch schon die neuen Farben bekommen. Das Autofokus-System ist ein bisschen schneller als bei der 7.3. Ein Ticken vielleicht. Das kommt aber wirklich wahrscheinlich auch auf das Objektiv drauf
an. Ja, aber so. Nicht so zuverlässig tatsächlich. Ich habe eine Situation gehabt, da habe ich, da war der Autofokus war am Ende seiner Möglichkeiten tatsächlich. Mhm. Und zwar habe ich im Studio damit was gemacht mit rotem Licht. Mhm. Und meine A7 III hat das immer hingekriegt. Also die kann mit rotem Licht umgehen und also rotes LED-Licht. Das ganze Studio ist komplett rot ausgeleuchtet. Und dann habe ich eine Person, die natürlich dann halt weniger Kontrast bietet, dadurch, dass die rot angestrahlt wird. Da habe ich im Prinzip nur noch ein relativ dunkles Rot plus Schwarzwerte. Mhm. Und da ist der Kontrast nicht so da, wie wenn ich jetzt sozusagen normales Licht habe in irgendeiner Form. Und da muss ich sagen, da hat sie überhaupt nicht, also das ging schier nicht. Mhm. Da habe ich dann meine Kompakte genommen. Also die 6300, die hat sie hingekriegt.
Okay.
Nicht zuverlässig, aber sie hat es besser hingekriegt. Mhm. Und die A7 III hatte viel weniger Probleme, tatsächlich. Also da habe ich gemerkt, aha, er mag vielleicht schneller sein, aber er braucht scheinbar ein bisschen mehr Kontrast. Mhm. Scheinbar.
Mhm. Was ich, was zum Beispiel da auch so ein, die also Ergonomie von der A7C, aufgrund der Kompaktheit, na, ist es schon auch anders. Das muss man auch sagen.
Also liegt nicht so gut in der Hand.
Was sie sehr geschickt gelöst haben, ist den AF-On-Button. Ich weiß nicht, ob du den wirklich auch genutzt hast.
Ja.
Also den Autofokus-Button, wo du quasi das, ich habe das Tracking mal drauf gemacht. Mhm. Also, dass du teilweise dieses Objekt-Tracking, Personentracking, sowas drauf hast. Mhm. Und das ist eine runde Sache. Also den Knopf haben die wirklich sehr gut platziert. Plus, dass der auch sehr, also der lässt sich schön drücken. Ich weiß, bei der 7.3 hast du noch so der F-On-Button. Das ist so ein kleiner, starrer Knopf.
Ja, so fieselig.
Du hast so kein richtig schönes haptisches Gefühl dabei, ob du den jetzt wirklich gedrückt hast.
Ja.
Und man drückt dann automatisch ein bisschen fester und verkrampfter. In der Hoffnung, dass es bleibt. Und da ist es so, man hat ein schönes haptisches Gefühl und man ist nicht so verkrampft dann da so an der Kamera. Und das war ist so eines der Stärken. Ein das großer ist Nachteil ist auch noch, die 8000stel kriegst du nur mit Silent Shutter, ne? Ist dir aufgefallen?
Nee, habe ich nicht benutzt.
Ja, also ich meine, gut, es ist Winter. Wann kriegst du da mal eine 4000stel?
Nee, ich habe ja auch nur im Studio was
mitgebracht. Ja. Aber die 8000stel, die kriegst du nur da noch im Silent Shutter, das wäre also im Silent Mode, elektronischen Verschluss, da weiß ich nicht, wie das bei der neuen Generation ist. Ich denke, dass sie es gelöst haben, das Problem, aber bin ich jetzt nicht so drin.
Also ich muss sagen, ich war jetzt also nicht hundertprozentig überzeugt. Also ich verstehe die Kamera, was die will, aber die will nicht ins Studio. Ja, also nicht ins Studio mit Blitz und vielleicht LED-Licht mit furchtbar bunten Licht oder sowas, da scheint sie nicht gut genug für zu sein. Mhm. Aber ich weiß, diese bunten Lichtsituationen sind auch nicht ohne. Mhm. Ich hatte mal also mit einem Kumpel gesprochen, das ist schon ein paar Jahre her, der hatte auch da mal was mit bunten Licht damals gemacht. Und zwar, das waren so mit Folien vor den Blitzen. Mhm. Und damals gab es noch immer so diese Diskussion Canon oder Nikon war so das. Und er ist so ein Nikon Jünger und der so, ja, da haben wir dann mal mit irgendwie mit bunten Dings und so weiter und die Canon, die konnte, die hat überhaupt nicht mehr fokussiert und meine gute Nikon, die konnte das und so weiter. Ja, also das scheint auch so ein bisschen ein Problem zu sein, was ja, nicht nur von Kamera zu Kamera irgendwie ist, sondern auch von Hersteller zu Hersteller oder sowas. Also es ist ein Problem, was scheinbar nicht so einfach zu lösen ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt neuere Generationen, also Kameras, die in den letzten Mal zwei Jahren rausgekommen sind, dass die da eher befähigt sind. Das müsste man vielleicht mal mit einer von deinen ausprobieren, mit der R. Weil ich sage jetzt mal, LED-Licht ist ja und auch gerade buntes Licht ist ja allgegenwärtig. Von daher müssen sie darauf reagieren, in meinen Augen.
Ich sitze gerade noch an einer Hochzeit dran. Die hatten so ein ganz komisches, sie sagten LED, aber ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, dass das wirklich LEDs sind, weil irgendwas. Vielleicht muss da irgendwas mit Farbeinstellungen und sowas, das gibt doch auch diese Philips Hue und sowas, das ist so, ja, so verschiedene Farbeinstellbar und dimmbar und sowas. Ich hab echt die Krise gekriegt. Es war das erste Mal, dass ich mich beschwert habe im Standesamt. Also, dass ich da gesagt habe, so, Leute, also, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Feedback von einem Fotografen bekommen? Ja, es kam auch schon mal was, dass jemand gesagt hat, das Licht wäre nicht so gut. Ich sage euch ganz ehrlich, das war höflich ausgedruckt. Das Licht ist eine Katastrophe. Aha. Ich habe alles ausprobiert. Von Silent Mode über Verschluss, elektronische Vorauslöser ausgeschaltet. Ich habe verschiedene Verschlusszeiten ausprobiert, alles. Ich hatte wie so einen Flicker-Effekt mit aber verschiedenen Weißabgleichen.
Ach du Scheiße.
Ja, also nicht, dass du diesen Flicker-Effekt hast, den mit unterschiedlichen Belichtungen quasi, sondern verschiedenen Weißabgleich.
Ja, weißt du, was das ist? Das ist, wenn du dann verschiedene LEDs hast, das ist ja das, was ich in meinen Rotolights drin habe, da hast du dann zwei LEDs drin, also nicht nur zwei LEDs, aber viele, also zwei Sorten LEDs drin, die eine ist kälter, die andere ist wärmer und je nachdem, wie du das jetzt mischt, welche jetzt heller oder dunkler ist und so weiter, hast du verschiedene Lichttemperaturen. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass das in diesen Leuchtmitteln drin eingebaut ist und dass das nicht gut gelöst ist. Für Kameras. Ich meine jetzt die Rotolights, die sind dafür da, für Fotografie, da hast du nie ein Problem. Da hast du auch nie einen Flicker-Effekt. Never ever. Ja. Bei den neuen ist es ja so, dass aus einer LED alles kommt. Also sowohl verschiedene Farbtemperaturen als auch das ganze bunte Licht kommt alles aus einem Ding.
Aus einer Diode.
Ja, da ist aber noch mal so eine große Linse drauf. Das scheint, darunter scheinen viele kleine Dioden zu sein, die da irgendwie was machen. Das weiß ich aber nicht so im Detail. Auf jeden Fall, diese Dinger sind natürlich, ich meine, die Dinger kosten auch Geld. Und ich glaube, da liegt dann der Unterschied. Ja. Was wollen die in einem Gebäude? Die wollen einfach nur, dass es fürs Auge gut aussieht. Alles andere interessiert ihn feuchten Kehricht. Ja. Und die Dinger müssen billig sein. Ne, weil letztendlich, da muss ein ganzes Gebäude mit ausgestattet werden und dann darf so eine Birne nicht irgendwie 30 Euro kosten oder 50, sondern muss halt irgendwie unter 5 Euro kosten. Wie auch immer. Ja, und so ein Rotolight oder sowas, das kostet halt anderthalb Scheine. Also anderthalb tausend. Ja, und da halte ich dann vielleicht der Unterschied. Und ich glaube, das wird es irgendwie so sein.
Das Ding ist, die was er mir dann auch ganz offen, also wir sind dann ein offenes Gespräch gegangen. Also ich habe dann auch gesagt, so hier, ich zeige euch das gerne hier, Bilder. Also ich habe das ist ein altes Schloss gewesen.
Ja.
Wo quasi das Standesamt die Möglichkeit bekommt, quasi in den Räumlichkeiten die Trauung zu vollziehen. Ja. Und der dieses Schloss vermietet, der also da das verwaltet, der macht auch andere Veranstaltungen sowas da drin.
Ja.
Ja? Und er sagt natürlich, naja, Hochzeiten jetzt im Jahr, das war eine Dezember-Hochzeit, jetzt eine Hochzeit aus im Winter, das haben sie selten. Aber sie haben das Feedback gesagt, hat er gesagt, im Winter häufiger. Natürlich, im Sommer bekommen sie das Feedback nicht, weil Tageslicht interessiert dann keinen.
Ja.
Ja? Sie haben das schön, also schöner Raum, schöner alter, so ein kleinerer Saal ist das, viel mit Kerzen ausgestattet, viel Kerzenlicht und dann halt nochmal zur Unterstützung diese dimmbaren Kronleuchter, die mir das Leben schwer gemacht haben. Ja? Mhm. Und
ja, was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe eine Verschlusszeit gefunden, wo ich quasi großflächig, also da war der nur noch ein Drittel oder sowas im Bild.
Ach du Scheiße.
Wo dann der Weißabgleich anders ist, ja.
Ein 374.
Ich weiß das nicht mehr, was ich da genau, ich habe dann irgendwann eine feste Zeit eingestellt und ich weiß, dass ich dann jetzt mit Crop und hier und da halt quasi diese hässlichen Stellen rausbekomme.
Mhm.
Ja. Also ich sitze dran. Es geht ja nur um die Trauung, ja. Und Schwarz-Weiß rettet natürlich auch einiges. Mhm. Ja.
Hast du nicht geblitzt?
Nee, weil Kerzenlicht, ne, die Stimmung geht sonst komplett verloren. Ja.
Oh.
Ne, also, ich meine, ich hatte noch mal kurzzeitig, hatte ich mit der Standesbeamtin drüber gesprochen, ob wir nicht wenigstens das Licht ein bisschen heller, weil ich gehofft habe, dass wenn wir das Licht ein bisschen heller dimmen, also heller stellen, dass dann irgendwie eine Frequenz sich verändert, dass ich noch mal ein bisschen anders damit in Verschlusszeiten spielen kann.
Mhm.
Aber dann kam auch schon von ihr der Einwand so sehr, ja, dann kommt das Kerzenlicht ja nicht zum Vorschein. Tja, das war, also das ist halt, ja, da muss man halt irgendwie versuchen, den besten Punkt, also die goldene, also sag mal, die Mitte, wo alle irgendwie mit happy waren, war dann halt, dass ich da eine feste Verschlusszeit einstelle und den, aber ich habe das auch dem Brautpaar gesagt. Ich habe denen das gesagt, so hier, pass auf, ich will euch da jetzt, also ich habe die dann gefragt, habe gesagt, pass auf, folgendes Szenario, das Licht ist irgendwie total kompliziert, ja, ich will da jetzt aber auch gar nicht groß, also ich wollte denen auch keine, ich habe das auch nach der Trauung gemacht, muss ich auch dazu sagen, ja, ich habe dann nur erklärt, wie ich mich entschieden habe. Ja, ich hatte mal kurz am Anfang vor der Trauung hatte ich einen Bräutigam, weil der war ein bisschen früher da und ich hatte schon mal zum Glück kurz mal einen Test gemacht, habe ich ihm schon mal gesagt, das Licht ist ein bisschen schwierig, ne? Also nicht wundern, habe ich schon gesagt, nur dass du Bescheid weißt, und dann hatte ich zumindest da schon gefragt oder zumindest so, ich hatte so gesagt, so ja, nee, aber blitzen tun wir hier nicht, wenn hier Kerzenlicht ist, sagt er, ja genau, ist schon besser so mit Kerzenlicht, da wusste ich schon, okay gut, blitzen geht, also blitzen ist nicht. Ja, und wenn die Standesbeamtin da auch schon gesagt hat, die Kerzen und so und dann blitzen, also, da wusste ich schon, das Blitzen ist schon mal raus, das Thema. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, für mich war dann einfach die Lösung, okay, ich gucke jetzt, dass das halt irgendwie, ich habe halt ein bisschen mehr Arbeit jetzt damit.
Mhm.
So, das ist halt der Kompromiss und hatte dann dem Bräutigam und der Braut auch nochmal danach Bescheid gesagt, so hey, nur dass ihr Bescheid wisst, ich brauche vielleicht nochmal so ein bisschen länger als sonst. Ja, weil es ein bisschen durch das Licht ein bisschen schwieriger war. Aber macht euch keine Sorgen, ich schicke euch in den nächsten 2 Tagen schicke ich euch schon mal einen Vorgeschmack. Das habe ich dann auch gemacht.
Mhm.
Die waren happy, ja, alles cool. Ich sagte, so sieht's aus. Ja, und dass ihr Bescheid wisst, und alle, also waren happy und alles cool.
Mhm.
Dann muss ich halt jetzt ein bisschen, ja, tüfteln. Ist ein bisschen ärgerlich. Also deswegen, das ist halt auch sowas, wo ich dann auch sage, so, also ich habe aus dem Grund auch im letzten Jahr hatte ich auch eine Hochzeit. Da war auf einmal regnet es. Also es sollte auf einmal hat das Wetter sich gedreht und es sollte an dem Tag die ganze Zeit regnen.
Mhm.
Und dann wurde aus der freien Trauung musste umdisponiert werden. Die waren auch total aufgeregt. Das Brautpaar war total, also nervös wegen der ganzen Sache, die mussten komplett alles über den Haufen werfen, haben dann die Trauung nach innen verlagert.
Mhm.
In dem Partysaal, da wo die Tanzfläche ist, na, ja, wo der DJ seinen Pult stehen hat.
Ja, hat der DJ die dann getraut?
Nee, das Ding ist, dann haben die diesen Traubogen quasi vor den DJ-Pult, weil der stand schon alles, war ja schon alles aufgebaut und auf einmal hieß es ja, es soll die ganze Zeit regnen. Es hatte dann schon beim Aufbauen angefangen zu regnen, den ganzen Tag durchgeregnet. Und dann hieß es ja, morgen soll es auch regnen. Sehr gut. Dann wurde da umgebaut, wurde dann quasi dieser Traubogen vor den DJ-Pult gestellt. Es war halt der einzige Platz, der noch da war, wo man quasi...
Sieht ja mega hässlich dann aus.
Ja, und die DJ-Lichter.
Ach du Scheiße.
Ja. Die blieben dann an, weil diese Ecke so dunkel war. Das ist eine Scheune gewesen, ja, die auch noch ziemlich tief, also sie war wie so ein Schlauch. Und du musst dir vorstellen, dass am anderen Ende, wo die dunkelste Stelle, weil es am tiefsten...
Wo die dunkle Seite ist.
Die dunkle Seite in dem tiefsten Stelle in der Scheune, da war die Tanzfläche und der DJ-Pult schon aufgebaut. Und da sollte dann der Traubogen da vorgestellt werden.
Ja, super.
Ja? Und dann sollte auf einmal, dann hieß es ja, ja, hieß es ein bisschen dunkel. Ah ja, dann macht der DJ halt sein Licht an.
Und du so, oh, super.
Ja. Wenn ich jetzt quasi die Perspektive hatte von, ich stelle mich quasi so vor Kopf, dass ich die zum Beispiel der Ringübergabe beide nebeneinander stehen habe und im Hintergrund ist schön die Familie und die Gäste,
ja,
dann wurden die genau von der Seite schön bunt angestrahlt.
Alle waren gelb.
Pink.
Oh, super.
So ein rosa Licht kennst du doch bestimmt von den DJs.
Er konnte der sein Licht jetzt nicht irgendwie auf weiß stellen. Das war nicht möglich.
Das, das wäre, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es war alles, da habe ich tatsächlich dann geblitzt. Also da blieb mir nichts anderes übrig. Ja, ich habe dann da für mich entschieden, okay, ich blitze jetzt hier bei der Trauung. Ja, und konnte das Problem damit lösen. Aber das war natürlich auch so eine Herausforderung, wo ich halt auch sage, okay, gut, das ist halt alles nicht so wie gewohnt. Ich muss halt jetzt hier
also bei der
was anderes machen.
Bei der Trauung blitzen. Ich hab das mal vor Jahren mal gehört von einem Hochzeitsfotografen, der gesagt hat, er blitzt durch. Also die ganze Hochzeit von morgens bis abends blitzt eigentlich jedes Bild. So, keine Ahnung, was er für ein Bildstil hat, ist auch nicht so wichtig. Und in der Kirche macht er ungefähr 2000 Bilder. Ja, also Christian, epileptischen Anfall. Als, ja, vor lauter Blitzerei. Dann wird's ja halt die ganze Zeit geblitzdingst. Ja, schrecklich. Also,
ja, stell mal vor, du hast einen unter den Gästen, der Epileptiker ist, dann geht das eigentlich nicht.
Stimmt auch, das ist echt so. Also das ist wirklich eine Katastrophe, sowas. Also, ja. Wobei mir ist aufgefallen, der Blitz, den du hast, ist das Godox V1 oder so, ne?
Ja.
Irgendwie ist dieser Impuls so kurz, dass der so ein bisschen unmerklich ist, in meinen Augen. Also ja, so diese billigeren Blitze oder früher diese Oldstyle-Dinger, die haben schon ordentlich lange gefackelt. So, das muss ich sagen. Irgendwie, so als wir mal zusammen fotografiert haben, da ist der mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ernsthaft nicht.
Die sind super. Also das ist auch sowas, die kann ich wirklich problemlos weiterempfehlen. Also klar, wir haben auch mal jetzt über das ist auch sowas, so ein Beispiel für, kann mal was kaputt gehen und oder man sieht, meine Freundin hatte sich einen davon gekauft und noch nachdem ich schon welche hatte. Und der zum Beispiel ist auch da aus unten der Fuß so ein bisschen locker. Ja, muss man halt einen neuen holen. Aber die sind mittlerweile, kriegt man die im Sale teilweise so für 200 Batsch, 220. Ich habe auch schon mal welche für 189 gesehen. Also das ist eigentlich ein No-Brainer, muss ich sagen.
Ich, ganz ehrlich, ich habe nie den Anwendungsfall für, nee, nicht nie, nee. Ich habe früher im Aufsteckblitz benutzt, hin und wieder. Mittlerweile, ich würde sagen, seit 4 Jahren nicht mehr. Also am Anfang hatte ich Aufsteckblitze im Studio, also anstatt Studioblitze. Und irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, ja, nee, ist ja viel billiger und so weiter. Aber wenn sich das mal überlegt, so ein Aufsteckblitz, so diese klassischen Yunnuo, die man ja immer so hatte, die diese 560 Mark 2, 3, 4, wie auch immer, welchen man hat, da hast du immer so um die 50 Euro für bezahlt. 50, 60 Euro. Ja? Dann hast du den Trigger noch gebraucht, ne? Also diesen Auslöser auf der Kamera, der hat auch so um die 30, 40 Euro gekostet. Und wenn du dann so 3 Blitze hattest, dann hast du auch jenseits der 200 Euro bezahlt, hast 3 Blitze gehabt. Ja. Aber jetzt mittlerweile, ich meine, meine Studioblitze, die ich habe, die haben ein Stück 120 Euro gekostet. Ja, du hast ein Einstelllicht, ja, du hast viel mehr Leistung, also in dem Sinne auch, dass du diese Circle Time, also diese Recover Time, also ne, die ist, du kannst ballern. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum ich mir damals in den Kopf gesetzt hatte, dass das irgendwie viel besser wäre und günstiger. Ja, ein Fuffi mehr. Ja, und ich hätte zwei Studioblitze gehabt, die es genauso, also für meinen, also ich brauche keine drei Blitze. Im Allgemeinen reicht mir einer mal zwei. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drei Blitze gebraucht habe. Auf jeden Fall. Und dann hast du.
Drei Blitze brauchst du automatisch auch viel mehr Platz.
Ja, du brauchst, ich habe ja gar keinen Platz. Ich blitze ja nur bei mir unten im Studio. Das ist, du kennst es, das hat irgendwie 15, 16 Quadratmeter. So, und du brauchst einfach Platz. Ja, wenn du, natürlich gibt es diese Situation, wo du am liebsten den Hintergrund nochmal angestrahlt hättest. Aber selbst wenn du im Hintergrund anblitzt, um keinen Verlauf zu haben, brauchst du einfach von Natur aus einen gewissen Abstand. Ja, so, und den habe ich einfach nicht. Ich habe den Platz einfach nicht. Und von daher, zwei Blitze reichen mir. So, dann hast du, wenn so ein Ding, ich meine, die gibt es noch mal ein bisschen günstiger für roundabout 100 Euro. Ja, dann hast du 120 Euro, Entschuldigung, 200 Euro für die Blitze plus den Auslöser für auch 30, 40 Euro. Und ich meine, Softboxen und so weiter brauchst du eh. Die brauchen wir jetzt nicht rechnen. Also von daher, so viel teurer ist es nicht. Und es ist gut investiertes Geld, weil es so viel besser ist. So viel besser.
Ja, das ist sowieso auch, also das ist gut, dass du es auch nochmal sagst. Also für jemanden, der zu Hause ein Heimstudio sich aufbauen will, drei Blitze ist völlig overpowered. Brauchst du nicht.
Also es ist schon mal hier und da, habe ich mal Situationen gehabt, aber nicht, weil man den Hintergrund, weil ich den Hintergrund anblitzen wollte.
Aber dann würde ich Dauerlichter nehmen.
Ja, aber die sind ja um den, also vorne blitzen, hinten den Dauerlicht fürs Dings. Dauerlicht ist im Allgemeinen nicht hell genug. Der Blitz ist so viel heller, dass das.
Ja, untergeht. Deswegen, dann würde ich lieber mit drei Dauerlichtern arbeiten auf kleinen Raum, als mit drei Blitzen.
Ja. Weil
das für diese Lichtmenge, die da rauskommt, für so einen kleinen Raum, dann hast du sowieso irgendwann bei einer gewissen Lichtleistung, die auf einmal losgeschossen wird, hast du auch noch bei weißen Wänden, dann brauchst du schon fast keine, also dann hast du überall wo irgendwie, du kannst gar nicht richtig Akzente setzen und das Licht gar nicht richtig setzen, was weil von ist. Links und rechts überall das Licht bounced. Ab einer gewissen Lichtleistung.
Das ist ja bei Dings ähnlich. Das ist ja eine Frage des Lichtformers letztendlich. Wie konzentriert kriegst du es irgendwo hin? Na, also die Lichtmenge ist ja im Prinzip nur hat einen großen Einfluss auf deine Blende. Ja, aber wo das Licht jetzt alles hinkommt, das ist ja eher der Lichtformer letztendlich.
Ja, es ist trotzdem nochmal exakter, wenn du einen größeren Raum und größere, also ne, das ist ja, nochmal.
Das ist natürlich so. Also da ist mein Raum zum Beispiel auch relativ schlecht. Oder na, sagen wir mal so, es gibt Situationen, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass das irgendwie so ist und durch diese Kleinheit des Raumes und ich habe ja auch eine weiße Decke da drin und so weiter, das Licht zwar nicht 100% diese Richtung hat, sondern nur zu 90%, aber ein Stück auch weicher da drin wird. Von daher, das ist, also ich kann damit umarbeiten. Und ich hab auch einen Lichtaufbau, den ich sehr, sehr gerne benutze. Da bin ich komplett unabhängig vom Raum. Also da ist der Raum, das Licht ist so komisch aufgebaut, dass das könnte ich in einen großen Raum machen, dann sehe es genauso aus wie in einem ganz, ganz kleinen Raum. Total egal. Und da ist, gut, es wirkt aber auch nur, wenn das Modell praktisch einen ganz bestimmten Wirkkreis hat, also die kann sich dann auch nicht großartig bewegen. Das ist dann halt auch recht eingeschränkt in dem Sinne, aber das ist schon so. Aber das hat sich auch ergeben dadurch, dass ich einfach einen kleinen Raum habe. Ja. Also arbeiten kannst du überall. Das ist halt die Frage, du kannst halt nicht überall alles machen. Ja. Und das ist halt so, da muss man sich halt den Gegebenheiten halt anpassen und dann werden die Bilder halt andere Bilder. ist auch in Ordnung. Und aber wie gesagt, also das so mit dem Blitzen, zum Zeitpunkt der Aufnahme werden wir uns ja noch in einem etwas größeren Rahmen mal treffen, da können wir ja drüber reden. Also wir werden uns ja mit mehreren Fotografen einfach mal treffen.
Das Ding ist dann schon eigentlich jetzt gelaufen, oder? Das
Ding ist jetzt, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es gelaufen.
Ja.
Auf jeden Fall, und da werde ich ja auch mal meine Blitze mal mitbringen. Hm. Und weil ich weiß, dass viele das nicht so machen.
Mhm.
Und wir werden uns einfach mal ein bisschen austauschen, mal voneinander lernen. Wird eine schöne Sache.
Ich bin ja immer noch so ein bisschen an diesem Dedolite-System, ne? Dass wenn das nicht dieser Einstieg jetzt da so komplett so teuer wäre, aber ja, das hat mich immer noch nicht so ganz abgelassen irgendwie.
Einer bringt wahrscheinlich ein Dedolite mit.
Ja.
Nicht nur wahrscheinlich, sondern er bringt es mit.
Ja.
Also das ist ja auch so das, ne? Dass jeder mal so ein bisschen das mitbringt, was er so hat.
Mhm.
Und dass die anderen sich das mal angucken können. Und dann einfach auch mal damit arbeiten und so. Einfach mal so ein bisschen voneinander lernen, über den Tellerrand hinaus gucken und auch mal die Technik von den anderen auch ausprobieren. Und gerade was Licht anbelangt. Es nützt mir das, von jemand anders mal die Kamera in die Hand zu nehmen. Viel interessanter ist ja das Licht, was er nutzt, wenn es Kunstlicht ist. Ja? Oder wie er halt auch mit Available Light umgeht.
Mhm.
Das ist ja total interessant an der Stelle. Ne? Mhm. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, muss ich wirklich sagen. Und von daher, also wir werden Leute haben, die bringen LED-Licht mit. Wir werden Leute haben, die bringen Blitze mit, Studioblitze. Mhm. Ein Porti haben wir dabei und Dedolights.
Mhm.
Ja.
Was ich auch gerade so ein spannendes Thema gerade aktuell finde, sind so Lichtformer, also so der was ich gerade so, das hat so einen modernen Touch, ist gerade so dieses, dass ich sehe Leute, die machen sich Gedanken, wie kann man Licht noch anders da formen als über irgendwelche Softboxen oder sowas. Mhm. Und da sind mir so Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel Spiegelfolien, die man irgendwie platzieren kann, um irgendwie in den Hintergrund eine schöne Lichtreflexion als Hintergrund zu nehmen. Ne? Mhm. Und was ja auch Dedolite ganz geschickt macht, sind ja diese biegbaren, also die, bei Dedolite hast du ja, du kannst ja Softboxen zwar auch nutzen, aber es gibt ja auch dieses Spiegelsystem, wo du quasi diffuse Spiegel hast, die dann quasi weich zurückreflektieren. Es gibt harte Spiegel und dann haben die auch noch so Effektspiegel, die wo dann quasi das sind so kleine Kästchen überall und du kannst das Ding biegen und dadurch bekommst du so Bokeh-Bubbles im Hintergrund.
Okay.
Das gibt's in Silber und in Gold.
Mhm.
Ja, und du kannst aber auch, theoretisch kannst du auch, es gibt ja auch die RGB-Lichter von Dedolite, wo du dann auch quasi eine Farbe auf das Silberne projizierst und dann hast du ein farbiges Bokeh-Bubble Hintergrund.
So. Was du auch machen kannst, das habe ich mal einmal gemacht, du kannst tatsächlich einen normalen Spiegel nehmen, handelsüblichen Spiegel, was weiß ich, irgendwie, wie groß sind die, 40 mal 50 oder sowas, so halt einen dusseligen Spiegel, den man im Baumarkt kriegt und den stellst du irgendwo hin, gegenüber vom Modell irgendwie, sodass er aufs Modell zeigt und dann leuchtest du mit irgendeiner Lichtquelle den Spiegel an, sodass der aufs Modell wirft. Und dann, was passiert dann? Die Lichtquelle wird erstmal vergrößert und weicher. Ja, natürlich auch schwächer.
Mhm.
Ja, aber du hast so einen ganz bestimmten Effekt, den gibt es fast gar nicht anders. Ja, weil das so ein, man sieht es einfach, dass es eine gewisse Indirektheit hat.
Mhm.
Und habe ich einmal gemacht, fand ich cool, habe ich ja nichts von veröffentlicht.
Mhm.
Weil ich einen Fehler gemacht habe, müsste ich vielleicht einfach nochmal machen. Ich habe einfach mit zu wenig Licht gearbeitet und da sind so ein paar Tiefen dann abgesoffen, die dann, die es dann irgendwie dann nicht so toll erscheinen lassen. Aber die Richtung, da habe ich gedacht, so, das ist schon, da muss ich nochmal dran arbeiten.
Mhm.
So, also mit Spiegeln als Lichtquelle.
Mhm.
Praktisch, ja, das geht.
Da ist ja Dedolite gerade voll drin. Das finde ich ja super spannend. Ne? Also, dass sie ja auch das ist ja, die haben ja in den Filmproduktionen, haben die damit angefangen, dass man hat, um quasi in, also so, wenn du, stell dir eine Szene vor, wo du irgendwie ein altes Haus hast und da strahlt auf einmal Licht rein. Ja, mhm. Sei es ein UFO, was irgendwie ja. landet, oder sei es irgendwas anderes, Mystisches, sei es vielleicht auch eine Polizeistrahler, irgendwie Polizeieinsatz, Polizei steht vor deinem Haus und strahlt dieses Licht rein. Dann hat man quasi einen Rig vorher draußen aufgebaut bei dem Haus und hat dann auf Fensterhöhe da einen Strahler platziert.
Mhm.
Ja. Das heißt, man musste erstmal dieses Rig aufbauen, man musste oben diesen Strahler da drauf packen, der musste ja auch Gewicht tragen. Ja, das ist eine Konstruktion einfach auch gewesen, eine größere Konstruktion. Und irgendwann hat man angefangen, hat gesagt, so, das ist so ein Aufwand, jedes Mal diese ganzen Rigs aufzubauen.
Mhm.
Lass uns doch einen Strahler unten auf den Boden stellen, vor dem Haus, der nach oben strahlt erstmal nur. Und dann setzt man oben auf Höhe des Fensters einfach nur einen Spiegel auf ein einfaches Stativ. Der
viel leichter ist.
Viel, viel leichter, ja. Mhm. Und du lenkst das Licht um, ja. Du kannst ja dann noch irgendwelche solche Linsen, also es gibt ja diese Fresnel-Linsen oder wie das heißt, wo die dann diese, das Licht auch nochmal
ein bisschen
bündeln können, ja. Wo du quasi einen viel besseren Spot einfach auch hast. Das heißt, du kannst zielgerichtet auf diesen einen Spiegel die Lichtleistung konzentrieren auf den Spiegel und der gibt es quasi so weiter.
Weißt du, wo ich das neulich mal gesehen habe? Und zwar eine Beleuchtung von einem Firmenparkplatz nachts.
Mhm.
Die war auch so. Mhm. Da war unten praktisch ein Scheinwerfer, der nach oben ging. Und oben war im Prinzip, das war natürlich auch sehr schön gebaut. Also es war wirklich so ein Designobjekt ein Stück weit. Und hat dann praktisch dieses kommende Licht auf den ganzen Parkplatz verteilt.
Mhm.
Und du brauchtest praktisch nur noch ein Ding, um halt einen großen Teil vom Parkplatz auszuleuchten und nicht mehr einzelne Lichtquellen oder einzelne, ja, Stände, wie nennen wir das, so Pfosten, wo dann halt oben irgendwie so ein Baustrahler ist oder sowas, so diese typischen Halogen-Dinger oder sowas, ja. Und ich meine, ich hätte es auch schon mal bei einem Sportplatz gesehen, als Flutlicht.
Mhm.
Ja? Also das ist eine Sache, die vielleicht kommt die auch daher und wurde dann da adaptiert oder so. Ich weiß es nicht. Also,
ja, also außer, ich glaube, wenn ich das so verstanden habe, ist das aus der Filmindustrie, ist das halt irgendwann aus Kosten, also da hat man einfach gesagt, aus Kostengründen.
Ja.
Und da macht man, das lenkt man halt um so. Und das ist halt, es ist super smart einfach. Ne? Also Voll. Das ist so, ich finde es ja sehr spannend, ne, was man so alles so Neues entdecken kann. Und natürlich sind da auch so Sachen mit Spiegelfolie und irgendwie im Hintergrund so
Effekte.
Das sind ja auch Trends.
Aber das Prinzip gibt es ja schon lange. Ne? Wir kennen natürlich doch alle noch den Overhead-Projektor.
Natürlich, das ist nichts anderes. Ja, es ist nichts anderes. Und genauso ist es auch nichts anderes. Also diese ganzen Lichteffekte und sowas, das gab es alles irgendwie. Und das sind so auch irgendwie gerade Trends. Das ist halt einfach mal wieder was Frisches, Neues so. Mhm. Man kann ein bisschen anders damit spielen. Man versucht ja auch am Set irgendwie sich was. Es soll künstlerisch sein, es soll aber auch jetzt nicht hochwendig produzieren. Also man braucht diese ganzen fetten Produktionen, also in der Masse der Art, also man muss ja so viel, also Künstler, also Musikkünstler, ne, in dem Musikbereich, man hat ja so einen krassen Output heutzutage. Ne? Also in Form von Content, das muss ja nicht nur die Musik sein, sondern man produziert für die Promotour braucht man Bilder, für die ganze, wenn man auf Tour geht, Behind the Scenes, Social Media, YouTube, dann ist man noch irgendwie, also es ist ja so viel.
Alle wollen bespaßt werden,
möglichst breit ausstrahlen, viel produzieren.
Mhm.
Aber das darf ja auch nicht alles so viel kosten. Natürlich darf das Musikvideo viel kosten, aber der Rest.
Nee, selbst das darf nichts mehr kosten.
Also, ja, das kommt immer drauf an. Also manche haben noch die Budgets, ja.
Ja.
Aber junge Künstler sowieso nicht so. Und dann ist es ja geil, wenn du irgendwie spezielle Effekte mit einfachen Mitteln. Also ich meine, Sascha Perlinger, der jetzt bei uns zu Gast war, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man quasi mit ganz vielen kleinen Mitteln geile Effekte zaubern, was Lichter und sowas. Kevin Look ist auch ein Beispiel dafür. Also die beiden, ne, also auf jeden Fall. Ne?
Also ich glaube, ich guck mal jetzt mal nach einem Overhead-Projektor. Das kann man bestimmt billig schießen.
Na klar, du kannst eine Folie, du kannst auch noch bunt.
Wollte ich gerade sagen, ja, ja, klar.
Na, kannst du auch wie eine Dia irgendwie vielleicht auch, kannst du auch ein Bild drauf machen und dann kannst du.
Ich könnte auch so eine Folie nehmen, die dann mit Edding.
Blau, kannst auch eine Folie, wo eine Galaxie oder sowas drauf ist und nimmst die dann als Hintergrund oder als Bestrahlung. Also.
Ja.
Der
von meinem Lieblingsfußballverein.
Ich habe was ganz Geiles gesehen, kann ich dir auch als Tipp geben. Wenn du einen Overhead-Projektor hast, hatte ich gesehen, da gab es welche, die hatten Blumen und so Sachen einfach da drauf gelegt. Trockenblumen und hatten das dann als Hintergrund genommen.
Ah ja.
Oder war das als Hintergrund? Sondern ich glaube, da war sogar, die haben was anderes draus gemacht. Das fand ich auch irgendwie voll cool. Also.
Weißt du, was ich jetzt richtig cool finde? Wenn so nach so ein, zwei Monaten nach dieser Folge so die ersten Bilder in Instagram auftauchen, so die genau das.
Ach, vor der Veröffentlichung schon, meinst du?
Ja. Die nach dieser Folge jetzt anfangen und sagen, okay, jetzt mache ich mal so ein Overhead-Projekt.
Ach so, das meinst du. Jo, dann verlinkt uns. Wir gucken uns das gerne an.
Ja.
Ja.
Aber die müsste man eigentlich günstig schießen können, weil die werden ja auch nicht mehr benutzt.
Ja.
Ne?
Weißt du, wo ich das auch gerade habe, so dieses, der Gedanke mit, das wird nicht mehr, ich weiß es nicht, was es kostet beim Overhead, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Aber den Gedanke hatte ich zum Beispiel jetzt gerade bei so einer Ricoh GR. Hatte ich letztens auch den Gedanke, ja. Dachte ich, boah, die Kamera ist doch bestimmt jetzt schon so alt, die muss doch jetzt günstig
die gehen. Die GR3?
Ja.
Von wegen, kostet immer noch 1000 Euro.
Ja, ein bisschen drunter. Es gibt ja noch die GR3X.
Ja, irgendwas ist
da. Da ist die Brennweite einfach nur eine andere.
Ja, aber die müsste jetzt so 4 Jahre alt sein?
Ja,
4, 5 Jahre.
Kriegst du unter 1000.
Ja, aber da warte ich schon immer.
Unter?
Unter 1000, ja. Also so zwischen 900 und 1000 lag die immer so. Mhm. Und da gibt es nochmal so ein Sondermodell, da kriegst du irgendwie nochmal so, das ist irgendwie so ein orangener Ring nochmal um das Objektiv drum und irgendwas ist noch an Zubehör, das Ding kostet dann irgendwie 1100 oder so, das ist so ein Set.
Also die 1000, die GR3X kostet 1050 und die GR3 kommt drauf an. Oh.
Was?
Ich habe hier gerade was, da muss ich mal. Ja. Man muss mal schauen. Hier gab es auch gebraucht, sehe ich gerade 330. Das klingt aber irgendwie komisch.
Ja.
Das klingt nicht so richtig realistisch. Weiß ich nicht.
Aber die GR3, das ist eigentlich eine Kamera, die würde mich wirklich interessieren, tatsächlich.
Ja, ich habe auch ganz ehrlich, ich habe die lange nicht verstanden.
Ja.
Den Sinn irgendwie nicht so gesehen. Bis ich dann irgendwann mal, also ich musste dafür auch erstmal eine Weile fotografieren, bis ich das kapiert habe, was da der Hintergrund ist. Diese Kamera ist einfach, die ist ja so unglaublich klein.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann, also die wiegt ja auch nichts, ne? Also die wiegt
so viel wie ein Handy.
Ja, 255 Gramm.
Ja.
Und wenn ich jetzt gucke, was ein iPhone wiegt, iPhone 13 Pro 203 Gramm.
Ja.
Sie wiegt 50 Gramm mehr.
Ja, ist in der Gewichtsklasse von einem iPhone, weil ja. Du hast ja auch nochmal dein dickes Case dort drumherum. Wiegt ja auch nochmal ein bisschen. Also
stimmt,
so.
Genau. Und dann kommt die Hülle noch drumherum und dann bist du bei.
Ja.
In nicht viel Gewicht, je nachdem sogar gleich. Und ich habe das lange nicht verstanden, aber diese Kamera, die passt halt in die Hosentasche.
Ja.
Hat einen APS-C-Sensor.
Riesig dafür.
Ja. Und die ist die unscheinbar. Das kommt noch dazu.
Das ist ja genau das, was ich immer gesagt habe. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir wollen mit dem Leica-Bashing jetzt aufhören, aber es ist ja jetzt kein Bashing, sondern wer behauptet, dass diese Q2 oder 3 eine kompakte Street-Kamera ist, der soll sich einfach mal die GR3 angucken. Ja?
Ja, oder eine GR2 finde ich auch immer noch. Also da hat sich ja, da sind ja so ein paar Sachen nur dazu gekommen wie WLAN und Co. Dafür musste dann aber auch der Blitz weichen. Also bei der GR2 hast du auch noch einen Blitz.
Mhm.
Ne? Also du kannst dann auch diese ganzen Flash-Trash-Bilder, die kannst du halt auch mit der GR2 machen.
Richtig.
Ja? Was übrigens auch nochmal zu dem Punkt Godox V1. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr den auf Partys mal entfesselt zu blitzen, aber in der Hand gehalten.
Ja.
Ich suche noch nach einem Griff, einen Handgriff, den ich irgendwie da drunter packen kann, damit es ein bisschen sich besser, mich ein bisschen handeln kann.
Mhm.
Also es gibt so, da kannst du auch so ein Gummi, also so ein Schaumgummigriff, dass du einfach das ein bisschen besser greifen kannst. Kannst du so da drunter machen.
Von Small Rig oder sowas gibt es bestimmt irgendwelche Griffe, wo oben dann so ein Cold Shoe dann drauf ist.
Genau. Na, das ist bestimmt. Nichts anderes.
Ja.
Na, einfach nur, dass du dann das da dran packen kannst und fertig.
Muss man bei Small Rig gucken.
Ja. Und
oder baust du selber?
Ja, das ist ja total simpel gemacht. Also ich brauche erstmal nur einen Griff, der einfach nur diesen Batsch-Zoll-Gewinde da oben drauf hat.
Ja.
Und dann kannst du da oben, habe ich noch so ein paar Adapter von diesem Stativgewinde halt zu
Coldshoe.
Zum, genau, die habe ich noch.
Mhm.
So, das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Griff mit dem Gewinde vom Stativ halt.
Ja. Den kannst du dir selber schnitzen.
Ja. Und dann will ich damit mal so ein paar Sachen machen. Ich habe auch noch so eine kleine Mini-Softbox, die nur für den, also die ein bisschen weiter ist als der Dome, der da drauf ist.
Mhm.
Ja, du kannst, ich habe noch so eine kleine, das sind, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter.
Ja, so ein Ding habe ich auch. 20
Zentimeter,
das war ich mal, so. Ich habe ja immer noch diesen Metzblitz,
mhm.
weil ich mal meinte, ich müsste mir mal einen guten Blitz kaufen.
Mhm.
Und den da war auch
mal.
Da war auch ein mit so einem Touch-Display da hinten dran.
Mhm, genau.
Der ist, also sorry, Metz, aber der ist nicht gut. Weil dieses Display ist total also ist überhaupt total.
Metz ist ja jetzt auch nicht mehr so präsent in der Fotografie.
Nee, also wirklich, dieses Display ist total unpraktisch. Du musst immer durch, also anstatt dass du irgendwie die Leistung oder was auch immer, du jetzt einfach schnell mit dem Drehrad, musst du da immer irgendwie rein. Das ist eine Scheißbedienung.
Made in Germany, ne?
Metz. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ich habe den mal einmal fallen lassen, dann war er halb kaputt.
Mhm.
Und meine China-Kracher Blitze, die habe ich mehrmals fallen lassen oder die sind auch mit dem Stativ oder sowas mal umgefallen und so weiter. Da war gerade mal ein Kratzer dran. Ja, also von daher, also nee. Also so überzeugt hat mich das Ding ehrlich gesagt nicht. Wie ja, auch immer, da war so eine Softbox dabei. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt hast du eine Softbox, toll. Aber es ist eigentlich auch nichts.
Mhm.
Aber damals habe ich nicht so richtig verstanden. Damals habe ich, andersrum gesagt, ich habe eine andere Fotografie betrieben und war noch sehr auf Qualität aus und so weiter und dass die Bilder schön sind. Heute würde ich den komplett anders einsetzen, beziehungsweise habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mir mal so eine Haltung. Weil
Qualität kommt nicht mit Technik.
Ja, nee, ja.
Das ist halt, nee, den Glauben hat halt jeder so am
Anfang. Nee, ich hab damals eine andere Fotografie betrieben, die mehr Richtung Qualität geht, so muss ich sagen. Und da habe ich die Technik anders eingesetzt. So,
mhm.
Heute würde ich den anders einsetzen. Ich habe mir so eine Schiene selber gebaut, dass der näher an die Linse kommt, der mhm. Blitz. Also nicht mehr oben drauf sitzt, sondern neben der Linse ist. Also wie bei einer Kompaktknipse.
Mhm.
Ja. Und da kannst du dann diese Flash-Trash-Bilder machen.
Ja.
Na? Und ja, du kannst den auch daneben halten. Ich meine, wenn du nur ein paar Bilder mal machst, so mal zwischendurch, dann nimmst du halt den Blitz, ja. Du musst ihn halt dann in dem Moment, entweder hast du ein Kabel da dran, weil die gibt es ja immer noch für ein paar Euro zu kriegen.
Ja gut, ja. Diese Blitze, die dann an der Halterung nebendran waren, das kennt man so aus Paparazzis, ne, und so Red Carpet-Geschichten.
Ja.
Da ist ja, der Grund war ja weniger, also die sind ja ultra groß.
Die Blitze.
Weil der Bereich so unter dem Blitzkopf, ja, die sind so unglaublich groß gewesen. Da ist so viel Power auch drin. Ne? Teilweise gab es auch so Konstruktionen, wo dann die Leistung woanders herkam, wo dann ein Akkubündel nochmal irgendwo anders. Also die haben ja richtig Power. Also die haben ja wirklich, die haben die Leistung, da ist richtig was abgerufen worden. Ja. Also die haben noch mal ein bisschen mehr Bums als jetzt so normale Aufträge. Ja, ja. Zumindest im Verhältnis, ich weiß nicht, ob es im Vergleich zu heute, aber damals waren die deutlich mehr Leistungen als die anderen. Und weil der teilweise so groß war, der Korb, also der Körper quasi unter dem und schwer nach dem, auf dem, hat man die nicht mehr oben auf dem Blitzschuh gemacht, weil sonst auch die Gefahr war, dass der Blitzschuh abreißt, also mehrere Faktoren, Eintritt, also der Blitzwinkel war auch nicht mehr so gut, so, dann hat man irgendwie dann einfach seitlich daneben gepackt.
Gab es auch von Metz, diese Dinger und so. Die waren eigentlich, finde ich die ganz cool, wenn du damit auf ein Shooting mal kommst.
Ich hatte auch gerade geguckt, Metz ist seit 21, stellen sie keine Blitze mehr.
Ach.
Sind vom Markt komplett für Blitze.
Ja, guck.
Ja. Hatte ich jetzt auch nicht mehr, aber ich wusste, dass es gab diesen, das ist dieser, irgendwas mit 52 oder so hieß der, glaube ich.
Genau.
Ja, den hatte ich auch. Der war ja wirklich super getestet und so. Das war ein guter Blitz an sich.
Ja.
Ja. Aber, also zu der Zeit, aber das ist einfach irgendwie nicht mehr alles so.
Ja, ich meine, die haben ja auch die Konkurrenz jetzt von Godox und Yonuo und Co. und so weiter, die ja nur noch einen Bruchteil von dem gekostet haben. Die ist ja so groß. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite dann so Firmen, die dann halt wie Profoto, die dann halt die ganz andere Richtung gegangen sind und haben gesagt, okay, wir haben hier einen Blitz, der ist halt Premium, also doppelt so teuer wie jetzt die Canon und Nikon Blitze, die großen von denen, weil die kosten so, glaube ich, um die 600 Euro und Profoto liegt dann sozusagen nochmal beim Doppelten oder sowas. Ja, also, aber wo willst du dann hin als Hersteller? Du kannst im Prinzip dann, entweder du wirst ganz teuer und bietest halt sozusagen einiges mehr, ja, oder, ja, es ist, die Lücke fehlt halt. Also in meinen Augen gibt es im Prinzip fast nur noch ganz teuer und günstig. So. Und dann gibt's noch so diese Original-Dinger und so weiter, ne, was weiß ich, den SB900 und sowas von Nikon und so, solche Sachen, die ja total ihre Berechtigung haben. Der Jörg schwört ja total auf so einen SB900, weil der so eine Funktion hat, wo du das Ambiente-Licht mit leben lässt. Also der blitzt nur so ein bisschen rein. Ja, gibt's
ja, das können
gibt's diese Funktion auch.
Die Godox V1 können das aber auch ganz gut.
Ja?
Ja, du kannst mit dem TTL, der nutzt schon auch das ambiente Licht und berechnet das. Also du hast dann zum Beispiel, wenn du das TTL, wenn du die ISO nicht beschränkst, ja, dann blitzt er dir auch mal ein Bild mit ISO 3000.
Ja.
Ja, und hast dann eine schöne Atmosphäre.
Okay.
Und du kannst ja heute, ISO 3000 ist ja jetzt nicht mehr so das Problem wie früher. Ne? Oder 5000 teilweise.
Ne? Ja.
Geblitzt sehen auch 5 ISO 5000 anders aus wie ohne Blitz. Das ist ja wie tagsüber. Tagsüber ISO 5000 sieht nicht so schlecht aus wie nachts bei gar keinem Licht. Ne? Also das Prinzip ist ja da gleich. Ne?
Ja. Also ich weiß, Canon hat auch diese Funktion eingebaut. Die hat auch einen bestimmten Namen. Ich weiß es aber nicht mehr, wie es heißt. Und so, dass du nur auf den Knopf drückst und sagst, mach bitte das. Ja, also du brauchst nicht sagen, so, es gibt ja auch diese, du kannst ja auch die TTL sozusagen von Hand sozusagen nochmal ein bisschen runterdrehen. Dass du sagst, okay, TTL bei 0 wäre so und ich möchte aber irgendwie 1,5 Blenden weniger. Und dann macht er im Prinzip immer 1,5 Blenden weniger, wie er normal machen würde. Aber das ist ja wieder Arbeit. Und da ist es irgendwie so, drückst nur auf den Knopf, bitte, und dann macht das einfach. Und der meinte so, sämtliche Fotografen, so in der Reportagefotografie, gerade so Fashion Week und sowas, die haben alle Nikon. Und nicht Nikon, weil die Kamera so toll ist, sondern weil der Blitz so gut ist. Also die gehen sozusagen von der Seite Blitz dahin. Ganz interessant. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Ich weiß nicht, im Podcast oder was? Ich weiß gar nicht. Ich wiederhole mich.
Ja, kann passieren. Irgendwann, wenn wir so lange schon dabei sind, dann können wir auch einfach die ganzen Themen nochmal neu aufgreifen, weil das Spannende wird ja auch sein, wir werden ja auch nicht, also ich weiß nicht, ob wir noch so 100% zu den Folgen von früher, nee, also ich kann auch so Folgen sagen, wo ich sage, da bin ich heute auch schon wieder ein bisschen anders auf.
Ja, ich meine, das ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man dann so auch bei uns eine Entwicklung sieht.
Ja.
Und auch eine Meinungsentwicklung sieht. Ja. Ich bin mal gespannt nach dem Treffen mit den netten Kollegen, was wir haben werden, was wir da so an Input kriegen und so weiter und was sich da bei uns ändert. Ich glaube schon.
Ja, bin ich auch gespannt. Und
ich freue mich.
Wir sollten uns auch jetzt so ein paar Sachen hier so Anekdoten mit was so im Podcast und so passiert. Das heben wir uns jetzt alles auf für die Folge 100, weil die ist ja jetzt nicht mehr weit. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Sprachnachrichten, wer es jetzt noch nicht kapiert hat. Traut euch. Ich weiß, so ja, was soll ich denn da sagen? Das ist wahrscheinlich so die erste Frage, die einem aufkommt. Wir möchten einfach auch mal hören, so wer ist denn. Also es ist immer schön, auch die Stimmen zu hören, die jetzt quasi uns immer nur zuhören. Mhm. Ja. Wie gesagt, es kann alles möglich sein. Wenn es nur liebe Grüße sind, schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns und wir werden sie in der Folge 100 abspielen.
Okay.
Ja.
Hast du einen Tipp der Woche?
Fang du mal an.
Ich habe keinen.
Du hast keinen?
Nee, ich bin gerade noch ich hatte einen, aber den habe ich irgendwie vergessen. Ich hatte einen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den schon mal getippt habe oder dass wir es eben schon mal erwähnt haben. Mhm. Mir ist nämlich heute mal aufgefallen, ich habe heute noch nachmittags noch mal ein paar Bilder bearbeitet und das habe ich mit Musik gemacht.
Mhm.
Und das war mir so, als würde die Musik irgendwie sich da so auswirken auf die Bilder, indem ich, also man kriegt eine andere Stimmung ein Stück weit mit Musik und man kann seine Stimmung ein Stück weit mit der Musik lenken und entsprechend Bilder auch vielleicht auch etwas anders bearbeiten.
Mhm.
Als man es mit sonst machen würde. Mhm. Und das könnte ich einfach mal jedem mal ans Herz legen. Legt euch mal Musik auf, die ihr normalerweise vielleicht nicht in der Situation hören würdet und mal gucken, was passiert.
Mhm.
Ja? Wäre mal ein gutes Experiment. Wenn es nicht funktioniert, ist ja nichts verloren.
Mit Slipknot geht die Bildauswahl auf jeden Fall schneller, kann ich an der Stelle mal
sagen. Ist das so?
Bei mir schon.
Ja, okay, es lebt noch bei der Bilderauswahl.
Das ist, also, muss nicht mal, also irgendwas so.
Aber passt denn die Laune von Slipknot? Ich meine, ich mag Slipknot sehr gerne.
Ich habe, also Slipknot und Hochzeitsbilder Hochzeit? Hat schon, das ging gut. Nein, natürlich kommt darauf an, also ist es, für den ersten Durchgang kann man auch mal ein bisschen, paar schnell, also ein bisschen mehr Beats pro Sekunde tun der Sache gut.
Du wirst lachen, wir haben früher, ich weiß nicht, ob du die Band noch kennst, Type O Negative, die waren in den 90ern so relativ groß, das war so, würde man das heute bezeichnen, vielleicht so Grufti-Metal.
Mhm.
Und also relativ langsam eigentlich, sehr, also schon ganz klar.
Melodisch, oder?
Metal-Sound, melodisch, langsam und sehr, sehr düster gehalten. Das war ganz oft unser Soundtrack, wenn wir zum Baggersee gefahren sind im Sommer.
Mhm. Ja. Ja,
das ist vollkommen, also wir sind nicht mit Bob Marley dahin gefahren, sondern mit so einem Zeug. Und trotzdem haben wir gute Laune gehabt.
Ich merke das ja allein schon, also wenn ich so Musik höre, dann muss ich, also es ist bei mir auch nicht förderlich, damit Auto zu fahren.
Kommt drauf an.
Im Fitnessstudio kann ich sowas hören, also sei es jetzt irgendwie Limp Bizkit, Slipknot, was auch immer.
Mhm.
Das geht gut.
Ja.
Aber bei der Bildauswahl ist es auch nicht schlecht, so den ersten Durchgang mal so mal da durchzugehen, so ein bisschen. Das hält mich auf Trab, lässt mich nicht abschweifen. So. Mhm. Aber da ist schon was dran. Also wenn ich da auch dann gerade in der Bildbearbeitung dann, da muss schon was anderes laufen. Das muss schon noch ein bisschen harmonischer irgendwie ablaufen.
Also so. Ich kann ja sagen, ich hätte ja
also passend zu dem, was ich da mache.
Ja, ich kann ja sagen, ich hatte ja in der letzten Nicht-Gastfolge ja Peter Fox empfohlen und das habe ich heute bei der Bearbeitung gehört. Mhm. Hat so eine Laune gemacht. Mhm. Ich finde auch die Platte ist echt.
Höre ich mir gleich mal auf der Rückfahrt an, weil da habe ich nämlich noch nicht reingehört.
Okay, hast du einen Tipp?
Ja, mir ist ja jetzt wieder eingefallen. Ich hatte vorhin auch schon in der Folge, die wir jetzt davor aufgenommen haben, die von der vorletzten oder letzten Woche, habe ich schon die ganze Zeit hin und her belegt. Aber was ich wirklich empfehlen kann, ist Missverstehen Sie mich richtig. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast.
Nö.
Das ist von Gregor Gysi, ein YouTube-Channel.
Aha.
Das ist ein Interviewformat.
Ah, das ist in Schwarz-Weiß?
In Schwarz-Weiß.
Ja, super. Komplett.
Und da werden ganz unterschiedliche Leute, also klar, natürlich sind da auch Politiker mit drin.
Comedians auch.
Comedians, aber auch bei den Politikern muss man sagen, da sind nicht nur die Linken, sondern da ist alles vertreten. Alles.
Ja, ja. Ja?
Ich glaube, die einzigen, die nicht kommen, sind die AfD.
Ja, gut.
Aber, ja. Wird seine Gründe haben. Jedenfalls, also da sind auch viele Künstler mit dabei. Also ich bin da drauf gekommen über Atze Schröder, bin ich irgendwie da drauf gestoßen.
Den habe ich da gesehen.
Ja, Das fand ich auch sehr cool. Und da sind aber auch, wie gesagt, also ganz, ganz bunt gemischt. Und das ist echt ein sehr cooles Format. Also da sind auch Leute, da treffen auch Leute, die nicht unbedingt einer Meinung sind. Also hier Wolfgang Krupp und Gregor Gysi, die gehen schon ganz schön auseinander.
Ja, das habe ich gesehen. Und ich finde aber, Gregor Gysi hat auch die Fähigkeit, einmal, er ist ein guter Frager.
Ja.
Ja. So kann man es eigentlich sagen. Und der hat wirklich an den ist so ein bisschen auch ein Moderator verloren gegangen. Also er ist kein Moderator, er ist Politiker, ganz klar, von der Ausrichtung her und so weiter. Und der hat es nicht gelernt. Aber wenn er es, also der könnte es vertiefen und da auch, also der hat da Potenzial
nach oben. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Format. Ich weiß gar nicht, ob das sogar tatsächlich als Podcast auch ausgestrahlt ist. Das will ich natürlich noch kurz für euch testen. Ist gibt's anscheinend auch als
Podcast.
Ja, wobei weiß ich nicht. Miss.
Ja, aber man kann das aber auch im Auto als YouTube dann laufen lassen und dann hören. Ja,
man muss das nicht sehen.
Man muss es nicht sehen.
Das kann man, also das kann man auf jeden Fall. Ah nee, es gibt noch diesen Podcast, der ist Gysi und Gutenberg. Ja, das ist doch.
Ja, den habe ich abonniert tatsächlich.
Ja, habe ich noch nicht reingehört.
Mhm.
Aber wie gesagt, missverstehen Sie mich richtig, ist mein Tipp der Woche auf jeden Fall spannendes Format.
Sehr schön. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bis zu 100.
Bis zu 100.
Meine Güte, schon.
Ja.
Hättest du gedacht, dass wir 100 machen?
Ja, doch.
Ja, ich eigentlich auch.
Die 100 habe ich schon gedacht, so.
Ja. Ja. Ich hatte zwischendurch mal Zweifel, ob wir genug Themen haben für 100.
Aber siehst du doch heute, war doch genauso. Wir quatschen einfach und eigentlich hatten wir gar kein Thema. Thema los,
Leute,
kurz vor der 100.
Kein Thema, ey.
Und trotzdem hat man genug zu quatschen. Also diese Rico GR, ich sag's dir.
Kaufst du dir?
Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld gerade.
Mal gucken. Bei mir. Also ich bin wirklich auch richtig am liebsten, aber natürlich irgendwie am liebsten gebraucht. Also, weil so oft.
Und so ein kleiner Blitz noch oben drauf zum Schrauben. Keinen großen.
Hat die einen Blitzschuh?
Hat sie.
Hat sie,
ja. Dann wird das eine runde Sache.
Ja. Bis nächste Woche.
Jo, bis dann.